Lügen und dubiose Quellen. So hämisch reagieren die Medien auf Facebook-Verbot von Auf 1. Brisantes Interview mit dem ungarischen Premier Viktor Orban und Mehrbehandlungsfehler von Ärzten wegen Covid-Injektion. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Anlässlich seines Besuchs in Wien hat der ungarische Premierminister Viktor Orban auf 1 Chefredakteur Stefan Magnet heute ein exklusives Interview gegeben. Und Magnet wollte vom Regierungschef wissen, wie beurteilt er das Verhalten der EU gegenüber Ungarn?
Die Zuseher unseres Fernsehsenders auf 1 wissen genau, dass die EU das Ziel verfolgt, eine globalistische Transformation durchzuführen, und Sie daher scharf angegriffen werden. Herr Orban, Sie haben in den letzten Tagen gesagt, es gibt eine EU-Verschwörung gegen Ungarn. Was meinen Sie damit?
Ja, wenn man sich mal ansieht, was in Brüssel gerade stattfindet, kann man sagen, dass man dort versucht, die souveränen Rechte der Mitgliedstaaten zu umgehen und versucht, eine eher globalistische Struktur zu schaffen, nämlich der Europäischen Union. Auf der anderen Seite gibt es einige Länder, die das nicht wollen und die gerne ihre Souveränität beibehalten würden und auch nicht gerne irgendwelche weiteren Rechte an die Brüsseler Bürokraten abzutreten. Also wir sind hier eher misstrauisch gegenüber der Bürokratie, der Blase in Brüssel, die nicht den Mitgliedstaaten dient, nicht ihren Interessen entspricht auch, sondern nur ihre globalen Interessen in Brüssel im Auge hat. Das haben wir während der letzten Jahre gesehen. Und wir müssen eben hier Widerstand leisten. Was ist jetzt die Antwort bezüglich dieser Art von Kritik aus Brüssel? Sie sagen, dass es ein Unterinteresse ist, dass alle Länder, die der Europäischen Union angehören, dass es hier Regierungen gibt, die sozusagen diesen globalistischen, zentralistischen Prinzipien in Brüssel entspricht. Also insofern ist das keine Konspiration, weil das ist etwas Geheimes. Das ist jetzt öffentlich. Sie haben gesagt, schauen wir uns mal an, was in Polen passiert ist. Bei der letzten Wahl dort haben Sie ganz klar gesagt, die Europäische Volkspartei, die in Brüssel und in der Kommission die vorherrschende Partei ist, dass sie hier gerne eine Veränderung sehen würden bezüglich der Regierung in Polen. Und sie haben sogar gesagt, dass sie nicht bereit sind, das Geld, das Polen gehört, der konservativen Regierung geben würden, sondern sie haben versprochen, wenn die Polen richtig abstimmen würden und statt einer konservativen eine liberale Regierung wählen würden, also eine Brüssel freundlichere Regierung wählen würden, dann würden sie das ganze Geld bekommen. Also was ist das? Ist das Erpressung? Ist das ein Eingreifen in nationale Entscheidungsprozesse? Man kann sagen, Konspiration, aber wenn, dann müssen wir sagen, öffentliche Konspiration. Und genau das Gleiche findet auch hier in Ungarn statt. Sie haben das Gleiche 2002 gemacht und sie versuchen das auch 2026 nochmal machen, wenn die neuen Wahlen anstehen. Also für uns ist das nichts Neues, das ist ganz einfach nur eine einfache Beschreibung der Situation in Brüssel.
Das vollständige Interview mit Viktor Orban finden Sie unter www.auf1.tv. Die medialen Reaktionen auf die Löschung unseres Facebook-Profils waren vorherzusehen. Puls 24 titelt etwa wörtlich: Facebook löscht rechten Verschwörungssender auf 1 und schreibt weiter: Der Sender auf 1 wird medial als rechtsextrem beschrieben. Dabei wird sogar indirekt zugegeben, dass die Vorwürfe gegen unseren Sender medial konstruiert sind. Und auch die Kleine Zeitung beruft sich für die Aussage, Zitat, auf 1 ist eines der reichweitenstärksten rechtsextremen Medien aus Österreich, lieber auf das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands. Eine Stelle also, die eng mit der Antifa verzahnt ist und der vor Gericht bereits wörtlich erhebliche Anhaltspunkte für das Fehlen des äußeren Anscheins der erforderlichen Neutralität bescheinigt wurde. Im medialen Gleichklang wird in allen Artikeln erwähnt, dass der Wahlsieger Herbert Kickl sein erstes Interview unserem Sender gegeben hat. Und hier dürfte wohl der eigentliche Grund für die mediale Hetze liegen. Steigt bei den Systemmedien etwa die Sorge vor der zunehmenden eigenen Bedeutungslosigkeit? In Österreich informieren sich inzwischen 12% der Bürger aus alternativen Online-Medien. Unter den Wählern der FPÖ sind es sogar 19%. Bei einer näheren Betrachtung der Medienlandschaft dürften die parteipolitischen Vorlieben der österreichischen Journalisten ähnlich ausfallen wie die ihrer bundesdeutschen Kollegen. Denn hier wählen 64% links. Der Schluss liegt also nahe, dass Menschen im Medienangebot diejenigen Projekte wählen, bei denen sie nicht politisch belehrt werden. Diese Möglichkeit, sich auf einem freien Markt einfach alternative Berichterstatter zu suchen, scheint die Systemvertreter regelrecht in Panik zu versetzen. Denn bereits im Mai sprach sich die EU-Chefin Ursula von der Leyen dafür aus, die Menschen gegen das Virus Desinformation im Vorfeld zu impfen, anstatt sie im Nachhinein zu behandeln. Übersetzt heißt das wohl, die Kommissionspräsidentin möchte unangenehme Informationen wegzensieren, bevor sie an die Öffentlichkeit geraten. Der stellvertretende Vorsitzende der kritischen Ärztevereinigung MBGFD, Dr. Ronald Weichel, wirft der deutschen Bundesregierung vor, Zitat, die große Zahl der Post-VAC-Erkrankten als Long- oder Post-Covid umzuetikettieren. Hintergrund ist eine auf 1 vorliegende Erklärung des Gesundheitsministeriums. Darin behauptet das Ressort von Karl Lauterbach, es gebe kein Post-VAC-Syndrom, da eine solche Erkrankung nicht von der WHO definiert sei. Weichel bezeichnete diese Darstellung gegenüber unserem Sender als schlichtweg ignorant und einen armseligen Versuch. Wörtlich erklärte er, die Erfahrungen im Praxisalltag zeigen uns, dass ein Long- oder Post-Covid bei Ungeimpften nur extrem selten auftritt, Geimpfte dagegen aufgrund der mit der Impfung einhergehenden Schädigung des Immunsystems wesentlich anfälliger für Infekte sind. Mehr Behandlungsfehler von Ärzten wegen kognitivem Verfall nach Covid-Injektion? Das befürchtet der US-Arzt Dr. Pierre Corey, denn er habe verstärkt ärztliche Fehler beobachtet, der am häufigsten durchgeimpften Berufsgruppe. In seiner Praxis habe er 1500 Patienten mit Impfschäden, die meisten mit kognitiven Störungen nach der Injektion wie Gehirnnebel und Schlimmerem. Kurz vor den US-Präsidentschaftswahlen werden im US-Gesundheitsbezirk Southwest Idaho nun erstmals Corona-Injektionen zurückgezogen. Der Bezirksvorstand hatte Vorträge von Impfkritikern angehört und 300 öffentliche Stellungnahmen erhalten, in denen die Abschaffung der gefährlichen Präparate gefordert wurde. Mit 4-3 Stimmen wurde der Beschluss im Gesundheitsbezirk gefasst, der mehrere Bezirke in Idaho versorgt. Von einem historischen Votum spricht die Geschäftsführerin von Health Freedom Idaho. Bezirksarzt Perry Jensen hingegen hatte die Injektion befürwortet, wegen ihrer Kosteneffizienz. Nur wenige Tage vor den US-Präsidentschaftswahlen gibt Robert F. Kennedy Jr. bekannt, dass Donald Trump ihn zum Gesundheitsminister machen wolle. Das habe ihm der Ex-Präsident bereits zugesichert. Der bekannte Impfkritiker solle unter anderem mit der Verbesserung der Kindergesundheit beauftragt werden. Ziel sei es, Krebs und Depressionen sowie Selbstmorde von Kindern und Jugendlichen in 4 Jahren zu halbieren. Weiter solle Kennedy auch das Agrarministerium zugesichert werden. Hier wolle er durch einen Stopp des flächendeckenden Einsatzes von Pestiziden in der Landwirtschaft zur Gesundheit der Amerikaner beitragen. Nächste Woche ist es soweit, denn am 5. November findet die Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten statt. Doch was steht dabei auf dem Spiel? Darüber konnte auf 1 exklusiv mit dem Völkerrechtsprofessor und ehemaligen UN-Beamten Dr. Alfred de Zayas sprechen.
Für mich Harris ist the Deep State in personam. Die vertritt the Deep State und sie wird Kriege in eternum, in secula seculorum, wird man Kriege unter Kamala Harris haben. Trump hat einige gute Ideen und er hat einige gute Leute um sich. Ich halte viel von Robert F. Kennedy Jr. Ich halte noch mehr von Tulsi Gabbard.
Die jetzt gerade den Republikanern beigetreten ist.
So ist es. Ich meine, hängt davon ab, Ob er nicht ermordet wird, hängt aber davon ab, was das System ihm erlaubt. Denn als er 2016 gewählt wurde, bis 2017 hatte der amerikanische Kongress eine Reihe Gesetze erlassen, damit zum Beispiel Trump die Sanktionen gegen Russland nicht aufheben konnte. So, man hat ihm schon seine Macht geraubt, bevor er 2017 Präsident wurde. Ich weiß, der müsste gegen einen enormen Apparat kämpfen, um Frieden in der Ukraine zu erreichen oder in Israel.
Das gesamte Interview mit Dr. Alfred Dezaias erscheint am kommenden Samstag unter www.auf1.tv. Was Auf 1 bereits vor zwei Tagen vermutet hatte, bestätigt sich nun. Trotz des aus Sicht vieler Wähler geradezu niederschmetternden Ergebnisses der Sondierungsgespräche zwischen CDU, BSW und SPD in Erfurt wird die Bundesspitze der Wagenknecht-Partei keine Ordnungsmaßnahmen gegen den Thüringer Landesverband ergreifen. Während der Bundesvorstand eine Anfrage unseres Senders unbeantwortet ließ, kommentierte er eine identische Anfrage der Berliner Zeitung, Zitat: Satzungsrechtliche Maßnahmen stehen nicht zur Debatte. Beobachter werten das als Zeichen, dass das BSW sich entgegen der Hoffnungen vieler Wähler auf einen Kurs der Kooperation statt Konfrontation mit dem System verständigt hat. Es ist bereits eine Tradition. Jedes Jahr am 31. Oktober, dem Reformationstag, treffen sich kritische Gruppen aus ganz Deutschland in der Lutherstadt Wittenberg. Ziel ist, so heißt es im Aufruf zur heutigen Veranstaltung, den Zusammenhalt verschiedenster Initiativen zu stärken. Im vergangenen Jahr scheiterte dieser Versuch. Die Kundgebung wurde gespalten. Doch wie war es in diesem Jahr? Aus Wittenberg berichtet Martin Müller-Mertens.
Naja, noch ist es hier in Wittenberg eher leer. Das liegt aber wohl daran, dass der offizielle Beginn der Veranstaltung deutlich nach unserem Redaktionsschluss liegt. Die meisten Menschen also wohl noch kommen. Denn gespalten hat sich die Veranstaltung in diesem Jahr nicht. Nein, der gesamte Corona-Widerstand will gemeinsam hier in der Lutherstraße, wo auch sonst in Wittenberg, demonstrieren und vor allem marschieren. Denn Reden soll es in diesem Jahr nicht viele geben. Sicherlich auch eine Reaktion auf Kritik, die es in den vergangenen Jahren gab, als teilweise sechsstündige Kundgebungen durchgeführt wurden. Erwartet werden durchaus prominente Gäste, unter anderem Walter Weber, der Arzt, der gegenwärtig wegen Maskenattesten in Hamburg vor Gericht steht. Aber auch der Pfarrer Martin Michaelis, der in der Corona-Zeit seine private Kirche, denn aus der offiziellen wurde er verbannt, für Gläubige, auch Ungeimpfte, geöffnet hat. Wie viele Menschen tatsächlich hier nach Wittenberg kommen, das werden wir sehen. In den vergangenen Jahren waren es immer so einige Tausend. Das hat die Veranstalter enttäuscht, aber man muss ehrlich sagen, im Vergleich zu vielen anderen Corona-Demonstrationen ist der Reformationstag hier in Wittenberg schon ein zentrales Ereignis.
Seit dem Jahr 2022 sind mehr als 1.500 mutmaßliche Kriegsverbrecher als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. Diese Zahl geht aus einem Papier des Bundesinnenministeriums hervor, das Auf 1 vorliegt. Die mutmaßlichen Kriegsverbrecher stammen hauptsächlich aus Syrien, dem Irak und Afghanistan. Ob sich die Kriminellen nach wie vor in Deutschland aufhalten und ob sie Asyl oder Bleiberecht erhielten, ist dem Innenministerium demnach nicht bekannt. Das Gleiche gilt für mögliche Festnahmen oder Abschiebungen. Monatlich 6.000 Euro auf das eigene Konto, wovon die meisten Österreicher nur träumen können, ist für drei ausländische Familien in der Steiermark Realität. Weil sie mit jeweils 8 minderjährigen Kindern in einem Haushalt leben, können sie monatlich Sozialleistungen bis zu 3.600 Euro netto beziehen. Zusätzlich kommen noch 2.300 Euro Familienbeihilfe dazu. Bei zwei der drei Haushalte handelt es sich um Drittstaatsangehörige bzw. Asylberechtigte. Insgesamt beziehen in der Steiermark laut einer FPÖ-Anfrage mehr als 1.100 Haushalte mit mindestens 4 Kindern Sozialleistungen. 77% davon sind ausländischer Herkunft. Doch das ist längst nicht alles. Aktuell sind in der Steiermark insgesamt 7.940 Asylanten sowie Flüchtlinge aus der Ukraine in der sogenannten Grundversorgung untergebracht. Dem Steuerzahler sind dadurch allein im Vorjahr Kosten in der Höhe von mehr als 90 Millionen Euro entstanden. Und auch die polnischen Bürger bleiben von den Zensurbestrebungen der Globalisten nicht verschont. Wie nun bekannt wurde, hat Warschau sich einer kanadisch-niederländischen Initiative zur Bekämpfung von sogenannter Desinformation angeschlossen. Der polnische Außenminister Radosław Sikorski erklärte zu dem Vorhaben, es sei ein, Zitat, weiterer Beitrag zu Polens bedeutenden Bemühungen, Desinformationen zu bekämpfen. Neben Polen haben sich auch 34 weitere Staaten der Initiative angeschlossen, darunter die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Deutschland, Frankreich und Japan. Außerdem haben Polen und die USA bereits zu Jahresbeginn eine stärkere Zusammenarbeit bei der Abwehr von, Zitat, Informationsmanipulation durch ausländische Staaten vereinbart. Und welche queere Idee der Stadt Wien nun eingefallen ist, das erfahren Sie im heutigen Meldungstelegramm.
Die Stadt Wien plant im Stadtteil Mariahilf die Einrichtung einer Wohnanlage, die speziell für die Bedürfnisse queerer Senioren ausgerichtet sein soll. Für diese Bevölkerungsgruppe reserviert die Stadtregierung aus SPÖ und NEOS insgesamt 45 Gemeindewohnungen mit je 50 bis 120 Quadratmetern Fläche. In ganz Wien gibt es lediglich 164 Personen, die sich amtlich als weder männlich noch weiblich identifizieren. Dies entspricht 0,0018% der Gesamtbevölkerung. Die Stadt Dortmund plant, in einem Hotelkomplex im Stadtteil Aplerbeck rund 350 Migranten einzuquartieren. Bereits zum Jahreswechsel sollen die Asylbewerber dort einziehen. Der Mietvertrag läuft dabei für mindestens 5 Jahre. Bereits Anfang des Jahres hat die Stadt mehrere hundert Einwanderer in einem ehemaligen Ibis-Hotel im Stadtteil Öspel untergebracht. In Dortmund befinden sich bereits mehr als 10.000 vermeintliche Flüchtlinge. Die Inflationsrate in Deutschland ist im Oktober überraschend stark auf 2% gestiegen. Das teilte gestern das Statistische Bundesamt mit. Die Europäische Zentralbank hatte in Erwartung einer niedrigeren Inflationsrate im September und Oktober jeweils den Leitzinssatz gesenkt. Damit hatte sie nach Ansicht von Beobachtern einen erneuten Anstieg der Teuerung riskiert. Die israelischen Streitkräfte sind weiter in den Libanon vorgerückt. Nach lokalen Medienberichten haben sie am Dienstag den Rand der südlibanesischen Ortschaft Rayum erreicht. Dabei handelt es sich um den weitesten Vorstoß seit Beginn des israelischen Bodeneinsatzes Ende September. Außerdem sollen die Truppen bei Angriffen auf den Ostlibanon rund 60 Personen getötet haben. Die deutsche Bundesregierung hat gestern in einem Videobeitrag verkündet, dass es ohne die türkischen Gastarbeiter in den 60er Jahren auch kein Wirtschaftswunder gegeben hätte. Als die Bundesrepublik am 30. Oktober 1961 das Gastarbeiterabkommen mit der Türkei schloss, war sie aber tatsächlich in wirtschaftlicher Hinsicht bereits wieder eine der stärksten Nationen weltweit. Bereits im Juli hatte die sozialdemokratische Integrationsbeauftragte Rem Alabali Radovan ähnlich geschichtsfremde Aussagen getätigt.
Bundeskanzler Olaf Scholz nannte es Zeitenwende. Gemeint ist, Deutschland macht sich wieder kriegsbereit. Doch eine breite Friedensbewegung wie etwa in den 1980er Jahren ist gegenwärtig nicht zu erkennen. Ein möglicher Grund dafür ist wohl auch die massive Diffamierung von Kriegsgegnern durch Altparteien und staatsnahe Medien. Eine Kampagne, die an den Umgang mit Andersdenkenden während der Zeit der sogenannten Pandemie erinnert. Dennoch standen der heterogene Corona-Widerstand und die politisch links geprägte Friedensbewegung nicht immer auf einer Seite. In der Nähe von Weimar gingen prominente Vertreter beider Gruppen nun aufeinander zu.
Seit 1990 ist Marion Schneider Unternehmerin in Thüringen. In all den Jahren, erzählt sie auf eins, hat sie sich immer für den Frieden eingesetzt. Doch erst in den letzten Jahren wurde ihr klar,
man sagt ja auch, wir müssen wieder kriegsbereit sein. Und man spricht sogar in meiner Branche, ich bin eine Reha-Betreiberin, davon, dass man Krankenhäuser wieder für Verletzte bis zu 1000 Verletzten vorbereiten solle, die dann im Kriegsfalle behandelt werden müssen. Also wer das nicht merkt, dass wir jetzt in einen Krieg geführt werden, der ist eigentlich wirklich ein Schläfer.
Miteinander reden, trotz oder gerade wegen aller Unterschiede. So könnte wohl der Untertitel für den Kongress für Frieden und Dialog lauten. Rund 150 Menschen trafen sich dazu in der historischen Ordensburg Liebstädt. Darunter auch Querdenkengründer Michael Ballweg. Für ihn ist das Treffen ein Meilenstein für eine gemeinsame Bewegung.
Wir sind tatsächlich unterschiedliche Gruppen und es ist ja gestern ein großer Schritt passiert, dass die Friedensbewegung gesagt hat, sie haben sich in Corona falsch verhalten und sie gehen da jetzt auch einen Schritt zurück und reflektieren das nochmal. Und das ist doch also wirklich, sagen wir, eine sehr große Geste, eigentlich fast eine historische Geste.
Und von ihm ging sie aus, Rainer Braun, ein Urgestein der westdeutschen Friedensbewegung der 80er Jahre. Bis heute ist er Linker geblieben, kritisiert die AfD mit scharfen Worten und sagt dennoch: Für den Frieden müssen Menschen mit ganz unterschiedlichen Überzeugungen gemeinsam eintreten. Diffamierungen wie die Antisemitismuskeule können ihn nicht beeindrucken.
Wer auf den Antisemitismusvorwurf noch reinfällt, der muss schon ziemlich blöd sein. Aber natürlich werden sie diese Keule nicht aufgeben. Die werden die ganzen Keulen nicht aufgeben. Die werden uns als Putin-Versteher, als rechtsoffen, was immer das ist, bezeichnen. Das sind ihre ideologischen Hilfsmittel, die sie einsetzen werden. Und ich glaube, wir müssen uns darauf einstellen, dass da noch mehr kommt.
Möglich ist dies auch, weil die öffentlich-rechtlichen Medien den Kriegskurs rückhaltlos unterstützen, kritisiert die langjährige Journalistin und Politologin Christiane Reimann.
Wie aus einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der ja bestimmte Traditionen hatte, der ist ja aus einem antifaschistischen Geist herausgegründet worden, aus einer antifaschistischen Tradition, wie der in so kurzer Zeit so verkommen konnte.
Für andere Teilnehmer, die aus der Freiheitsbewegung gegen die Corona-Politik kommen, ist die Propaganda der GEZ-Sender wohl kaum eine Überraschung. Etwa für den Kabarettisten Uli Masud. Er sieht die gleichen Methoden.
Wie es in der Corona-Zeit gewesen ist, wer gesagt hat, Moment mal, ich habe da mal eine Frage. Der wurde ja gleich weg diffamiert oder medial an die Wand gestellt. Und so ist es ja jetzt mit dem Ukraine-Krieg oder mit dem Gaza-Konflikt gleichermaßen.
Doch auf Burg Liebstädt lässt sich davon niemand beeindrucken. Dass sich Freiheits- und Friedensbewegungen hier die Hand reichen, zeigt auch, keiner der Gräben, die Regierungen zwischen Menschen ziehen, ist unüberwindbar.
Rainer Braun, den Sie eben im Beitrag gehört haben, war schon in den 80er Jahren Teil der westdeutschen Friedensbewegung. Damals ging es um den Widerstand gegen die Stationierung von amerikanischen Raketen in der Bundesrepublik. Und genauso ist es auch heute. Wie Braun den möglichen künftigen US-Präsidenten Donald Trump bewertet, erfahren Sie im vollständigen Interview exklusiv auf www.auf1.tv. Ausblicke und Alternativen im gesellschaftlichen Wandel. Unter diesem Motto fand letzten Samstag das vierte Symposium Falkensee in Berlin statt. Als Redner waren unter anderem Datenanalyst Tom Lausen und Professor Andreas Sönnigsen geladen. Auf 1-Reporter Roy Grassmann war vor Ort.
Wie die Pharmaindustrie durch weltweiten politischen Einfluss riskante Medikamente auf den Markt bringt, konnte der interessierte Bürger im Vortrag von Dr. Andreas Sönnigsen beim vierten Symposium Falkensee im Rudolf-Steiner-Haus in Berlin erfahren.
Die Zulassungsstudien werden immer eigentlich von der Industrie durchgeführt. Und das ist ganz klar, dass das nicht funktionieren kann. Ja, was soll denn da bitte rauskommen? Ja, die Pharmaindustrie hat alle Ebenen und Bereiche unserer Gesellschaft infiltriert. Sie haben ihre Füße in den internationalen Organisationen.
Auch wenn die Praxis der Pharma-Lobby für einige nicht mehr ganz neu ist, dürfte der Vortrag zu den detaillierten Praktiken der sogenannten Gesundheitsbranche bei dem einen oder anderen ein Erkenntnisgewinn gewesen sein.
Ich fand es sehr, sehr schön, wie Dr. Sönnigsen klargemacht hat, dass die Studien falsch sind. Und welche Schlüsse daraus zu ziehen sind. Ich finde es toll, dass man auf dieser Ebene auch nachweisen kann, dass diese Impfung gänzlich fehl am Platze war.
Da es in diesem Symposium auch um Auswege aus dem gesellschaftlichen Wandel ging, hat der Referent Sönnigsen auch Empfehlungen an die Opposition, wie die Gesellschaft dem politischen Einfluss der Konzerne entgegenwirken kann.
Wir brauchen hier eben Veränderungen, zum Beispiel, dass Zulassungsstudien nicht mehr durch die Industrie finanziert werden dürfen, dass ärztliche Fortbildung nicht mehr durch die Industrie finanziert werden darf, dass der Lobbyismus zurückgedrängt wird in der Politik.
Natürlich ist neben der Politik auch jeder Einzelne gefragt, wie weit er die Spielchen von Big Pharma unterstützt. Lässt sich doch oft über das persönliche Konsumverhalten eine Menge bewirken.
Jährlich sterben in Deutschland 360.000 Menschen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Der Todesursache Nummer 1. Daher veranstaltet Naturheilkundler und Osteopath Christoph Plothe vom 1. bis 10. November den Gesundes Herz-Kongress, der kostenfrei im Internet verfolgt werden kann. Was erwartet die Zuseher dabei ab morgen?
Wir haben Leute aus allen Bereichen. Wir haben Peter McCullough, den meist zitiertesten Kardiologen unserer Zeit, gerade über die Einflüsse der letzten Jahre. Wir haben Professor Lustig, der wahrscheinlich führende Ernährungsexperte, der uns darüber was erzählen kann, der auch über Cholesterin und andere Faktoren der modernen, zivilisierten, in Anführungszeichen, Ernährung eben berichten wird. Wir haben Leute von den verschiedensten naturheilkundlichen Hintergründen, von Supplementen bis Homöopathie. Wir haben Blickwinkel eben auf andere Gefährdungen durch elektromagnetische Strahlung oder alte Mittel, die leider eben kaum mehr verfügbar sind, wie Strophantin. Wir haben also versucht, so viele Experten wie möglich, 40 an der Zahl eben zusammenzutragen.
Ein neuer Fall von Cancel Culture. Tatort ist das Berliner Stadtschloss. Dort sollen die Berliner Chöre am 15. und 17. November ein Konzert geben. Titel: Vielstimmig 2024. Lieder von Hanns Eisler bis Udo Lindenberg. Doch nun wurde bekannt, das im Schloss ansässige Humboldt-Forum habe den Lindenberg-Song Sonderzug nach Pankow von 1983 aus dem Programm genommen. Grund sei die Textzeile: Ich muss da was klären mit eurem Oberindianer. Das Wort Indianer gelte heute vielen Menschen als rassistisch. Auf Anfrage von Auf 1 ruderte ein Pressesprecher des Forums nun zurück. Nicht der ganze Song werde gecancelt, sondern nur das Wort Oberindianer. Stattdessen sänge man an dieser Stelle Ober-I-I-I-I. Und angeblich habe das Humboldt-Forum selbst plötzlich gar kein Problem mit dem Song, sondern einige Chorsänger hätten Skrupel geäußert. Mit der Streichung sei man also deren Wunsch nachgekommen. Der Kabarettist und Musiker Uli Masud ist am kommenden Montag neben weiteren namhaften Kollegen beim Satiregipfel Spitze Zungen im Kultur- und Kongresszentrum Rosenheim zu erleben. Wir haben ihn gefragt, wie er mit der medialen Kritik umging, als er sich öffentlich als Querdenker bezeichnet hatte.
Also gegen den Strom zu schwimmen, das war ja, bis es losging mit dieser ganzen Corona-Nummer, nie ein Problem. Ja? Also im Gegenteil. Ja? Querdenker waren ja eigentlich immer geschätzt, ja, für neue Ideen, die sie eingebracht haben in bestehende Strukturen und so weiter. Und jetzt ist Querdenken plötzlich ein Totschlagargument geworden.
Warum haben Sie sich denn eigentlich dem kritischen Humor beschrieben?
Also für mich ist diese absurde Wirklichkeit, in der wir im Moment leben, die ist eigentlich nur noch mit Humor zu ertragen. Ja, und deshalb freue ich mich auch ganz besonders auf Montagabend, um da dann eben auch Kollegen, also wie Ludger K., Uwe Steimle und Nikolai Biener auf der Bühne erleben zu dürfen. Ne, und dann mit über 1000 Menschen, die werden da ja im Saal sitzen, herzhaft lachen zu dürfen. Ja, und wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es, glaube ich, noch ein paar wenige Karten, ne, zu erwerben. Und dazu möchte ich jetzt unbedingt aufrufen, die Karten auch noch zu kaufen, damit wir am Montagabend restlos ausverkauft sind.
Forscher haben im mexikanischen Dschungel die Ruinen einer bislang unbekannten Maya-Siedlung entdeckt. Die insgesamt mehr als 16 Quadratkilometer große Stadt umfasst über 6700 Strukturen, die mit Laservermessungen unter der Vegetation entdeckt wurden. Spuren des Glanzes einer großen Kultur. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Am morgigen Feiertag erscheinen übrigens keine Nachrichten. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.